NDR Info. Norddeutschland.
Im Studio Milat Kupay, hallo und herzlich willkommen. In Hamburg trifft sich heute der CDU-Bundesvorstand zu einem zweiten Klausurtag. Schwerpunkt das Thema innere Sicherheit. Gestern einigte die Spitze sich bereits auf Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürger sowie einen Austausch des Bürgergeldes gegen eine neue Grundsicherung, die sogenannte Agenda 2030. Welche Bedeutung hat die Ähnlichkeit des Namens zum Wirtschaftsprogramm der SPD von Gerhard Schröder, der Agenda 2010? Wird da eine große Koalition vorbereitet? Das habe ich in den CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen CDU-Landesvorsitzenden in Hamburg, Christoph Prössel, gefragt.
Wir haben ganz bewusst es Agenda 2030 genannt, weil die Agenda 2010 damals Deutschland in vielerlei Hinsicht vorangebracht hat. Und wir müssen leider feststellen, dass die Sozialdemokraten sich von dieser sehr vernünftigen Agenda 2010-Politik mittlerweile verabschiedet haben. Wir wollen viele der Ideen, die damals wichtig waren und heute dringender notwendig sind denn je, wieder aufleben lassen. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele. Wir wollen das Leistungsprinzip stärken, dass die Menschen endlich wieder im Land den Eindruck haben, Leistung lohnt sich. Und wenn man morgens um 5, 6 oder 7 Uhr aufsteht, zur Arbeit geht, hart arbeitet, dann soll man am Ende mehr Netto vom Brutto haben. Wir wollen die Eigenverantwortung betonen und wir wollen dafür sorgen, dass dereguliert wird und dass die Bürokratie, die mittlerweile in Unternehmen und auch im privaten Bereich immer schlimmere Auswüchse zeitigt, beseitigt wird. Deswegen Agenda 2030, das wird die Antwort sein, um endlich wieder Deutschland nach vorne zu bringen und Wirtschaftswachstum in Deutschland zu initiieren.
Schauen wir da nochmal genauer hin. Die Agenda soll das Wirtschaftswachstum in Deutschland auf mindestens 2% anheben. Doch mit den geplanten Maßnahmen entsteht ja, so ist es das ist die Einschätzung von Wirtschaftsexperten, eine Finanzierungslücke von 100 Milliarden Euro. Wie kann das funktionieren?
Wir wollen endlich auch eine Ausgaben- und Aufgabenkritik machen. Das hat die SPD-geführte Bundesregierung in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt. Nehmen wir ein Beispiel. Das Bürgergeld kostet mittlerweile jeden Monat fast 4 Milliarden Euro. Wir werden dieses Bürgergeld abschaffen und allein dadurch einen zweistelligen Milliardenbetrag einsparen. Wir werden die illegale Migration nach Deutschland stoppen. Auch das wird einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen. Und wenn dann noch Wirtschaftswachstum hinzukommt, dann gibt es natürlich auch mehr Steuereinnahmen. Insofern wird das funktionieren. Was aber nicht funktionieren wird und was uns auf Dauer Wohlstand kosten wird, wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben und wenn einfach nur mit der Gießkanne Milliarden an Steuergeldern übers Land ausgeschüttet werden, so wie das mit dem Bürgergeld der Fall ist. Und deswegen werben wir jetzt in diesem Bundestagswahlkampf für diesen dringend notwendigen Politikwechsel.
Wenn wir jetzt auf der einen Seite eine Senkung der Steuerlast für Unternehmen haben, Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro Jahreseinkommen, aber gleichzeitig mehr Druck auf Bürgergeldempfänger, das heißt also Kürzungen sozialer Leistungen, finden Sie das gerecht? Also in den reichen Hamburger Stadtteilen kommt das sicher gut an, aber was ist mit den sozial eher schlechter gestellten Bevölkerungsschichten?
Herr Kupay, die meisten Beschwerden zum Bürgergeld, die kommen nicht aus den reichen Haushalten. Die kommen vor allem von den Menschen, die jetzt teilweise schon an der Kasse im Supermarkt sitzen, die in Handwerksbetrieben arbeiten, die morgens früh aufstehen, dann 7, 8, 9 Stunden hart arbeiten und die netto das Gleiche haben wie viele Bürgergeldempfänger. Und diese Menschen, die haben es wirklich satt und die sagen völlig zu Recht, wir wollen mehr Netto vom Brutto, Leistung muss sich lohnen. Wenn man hart arbeitet, dann muss das Anerkennung finden. Und genau für diese Menschen machen wir Politik. Deswegen sagen wir auch, wir wollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Das wird der wesentliche Ansatz sein.
Die Union plant auch, das Verbrennerverbot rückgängig zu machen. Wäre es angesichts der Klimakrise nicht sinnvoll, den Umstieg auf E-Mobilität stärker voranzubringen, gerade jetzt auch für eine Stadt wie Hamburg?
An dieser Debatte kann man sehr gut die unterschiedlichen Politikansätze sehen. Wir als CDU, wir stehen ganz klar zum Erreichen der Klimaziele und wollen die Pariser Klimaschutzverträge einhalten. Wir wollen das aber nicht mit immer mehr staatlichen Vorgaben, mit immer mehr Gängelung erreichen. Und wir wollen es auch nicht erreichen, indem wir, wie die Grünen, Technologien verbieten. Wir wollen Technologieoffenheit. Wir legen die Ziele fest. Dazu stehen wir. Aber auf welchen Wege diese Ziele erreicht werden, das ist Sache der Unternehmen und der Verbraucher. Das macht soziale Marktwirtschaft aus. Und wenn der Verbrenner beispielsweise mit klimafreundlichen Kraftstoffen auch in Zukunft betrieben werden kann und man mit dem Verbrenner die Klimaziele erreichen kann, dann sehen wir überhaupt keinen Anlass, diesen Verbrenner zu verbieten. Im Gegenteil, wenn uns das gelingt, den Verbrenner klimafreundlich zu machen, dann können dadurch Hunderttausende Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und auch in anderen Industrien wie der Chemieindustrie gesichert werden. Und deswegen werben wir für soziale Marktwirtschaft und für Technologieoffenheit.
Sagt Christoph Ploss, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender der CDU Hamburg. Und in Berlin, da findet heute der Sonderparteitag der SPD statt. Die Sozialdemokraten wollen ihr Wahlprogramm beschließen und Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten küren. Was erwarten die Delegierten aus dem Norden? Katharina Seiler schildert die Erwartungen im größten und kleinsten Landesverband, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
Die Bundestagsabgeordnete Siemche Möller aus Varel, die ja auf Platz 2 der niedersächsischen Landesliste zur Bundestagswahl steht, hofft auf einen starken Auftritt ihrer Partei. Die SPD müsse auf dem Parteitag klar machen, wofür sie inhaltlich stehe. Und das sollte nach Ansicht von Möller an erster Stelle die Ankurbelung der Wirtschaft sein. Am besten mit finanziellen Anreizen wie dem auch schon von Scholz vorgestellten Made-in-Germany-Bonus. Das heißt, Unternehmen, die in Deutschland investieren, sollten einen staatlichen Zuschuss bekommen. Die Kanzlerkandidatenfrage ist für Möller geklärt und spiele keine Rolle mehr. Das bestätigt auch die niedersächsische Juso-Chefin Ronja Lämmerhirt. Sie beschreibt die Stimmung in der SPD als besser als erwartet. Die SPD-Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern werden mit 6 von insgesamt 600 die kleinste Gruppe auf den Parteitag stellen. Und einige bekannte Namen wie die Bundestagsabgeordneten Frank Junge und Johannes Arlt werden diesmal auch nicht dabei sein. Hintergrund könnten die Turbulenzen bei der Aufstellung der Liste zur Bundestagswahl sein. In der Folge hatte der Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt nämlich auf einen Listenplatz verzichtet und versucht stattdessen jetzt seinen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Arlt hatte auch Bundesverteidigungsminister Pistorius als Kanzlerkandidaten unterstützt, der später allerdings seinen Verzicht erklärt hatte.
Und in Schleswig stellt der SSW, der Südschleswigsche Wählerverband, seine Kandidaten für die Bundestagswahl auf. Bei einem sehr guten Abschneiden könnten künftig 2 Abgeordnete die dänischen und friesischen Minderheiten in Berlin vertreten. Herr Axel Kröske.
Stefan Seidler, der bisher einzige SSW-Bundestagsabgeordnete, will seine Arbeit in Berlin fortsetzen. Der Landesvorstand hat ihn wieder für Platz 1 der Landesliste vorgeschlagen. Doch auch der zweite Platz könnte relevant werden, wenn sich Wähler neu orientieren. Dazu müsste der SSW seine Stimmenzahl verdoppeln. Ein Rekordergebnis mit gut 6% der Stimmen in Schleswig-Holstein wäre voraussichtlich nötig. Nominiert für den zweiten Platz ist die 24-jährige Maylis Rosberg, die bereits europapolitische Erfahrung mitbringt. Das Wahlprogramm des SSW ist sozial geprägt. 15 Euro Mindestlohn, eine bezahlbare Energiewende, Reform von Schuldenbremse, Vermögens- und Erbschaftssteuer sowie eine klare Absage an die CO2-Verpressung unter dem Meer und an Land stehen im Mittelpunkt.
Mehr als 60 deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen verlassen den Social-Media-Kanal X, ehemals Twitter. Sie begründen das mit der zunehmenden Radikalisierung des Diskurses auf der Plattform. Zuletzt hatte Multimilliardär und Ex-Besitzer Elon Musk auf X offen für die AfD geworben.
Gelöscht werden die Accounts nicht, sie werden eingefroren, sagte mir der Sprecher der Hochschule Osnabrück. Man werde nichts mehr auf X posten, sondern nur noch auf anderen sozialen Medien informieren. Den Account beim Kurznachrichtendienst X wolle man aber behalten, damit niemand im Namen der Hochschule einen Fake-Account erstellen könne. Genauso handeln auch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim-Holzminden-Göttingen und die Technische Uni Braunschweig. Die Uni Göttingen diskutiert nach eigenen Angaben noch darüber, wie man mit X künftig umgeht, so auch die Leuphana Uni in Lüneburg. Bereits vor einem Jahr hatte übrigens die Uni Oldenburg ihren Account bei der Plattform X gelöscht, weil sich der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, Elon Musk, damals antisemitisch geäußert hatte. Neben Universitäten haben mittlerweile auch Gewerkschaften ihren Rückzug angekündigt.
Ein Bericht von Marlene Kukral. Rufbusse haben keinen Fahrplan, sondern fahren so, wie sie gerufen werden. Das ist ein Konzept, das in den ländlichen Räumen in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut genutzt wird. In Rostock wurden die flexiblen Busse jetzt eingestellt. Nora Reinhardt aus dem Ostsee-Studio Rostock mit Einzelheiten.
Die Rostocker Straßenbahn AG bekommt für ihr Angebot RSAG Flex keine weitere Förderung mehr. Ein Jahr lang sind abends 3 Elektrobusse in den Stadtgebieten östlich der Warnow zwischen Kassebohm und Peetz unterwegs gewesen. Das Projekt wurde einmalig mit 229.000 Euro vom Bund unterstützt. In den Landkreisen hingegen wird das Rufbusangebot weiter ausgebaut. Seit 2023 stellt das Land dafür jährlich mehr als 13 Millionen Euro bereit. Allerdings nicht in den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock.
Am 10. Januar vor 50 Jahren war es soweit. Der neue Elbtunnel wurde feierlich eröffnet. Bundeskanzler Helmut Schmidt kam, ebenso wie rund 600.000 Menschen, um zu Fuß das neue Bauwerk zu durchlaufen. Während anfangs nur mehrere 10.000 Fahrzeuge die 3 Röhren nutzten, sind es mittlerweile 120.000 pro Tag. Trotz einer 4. Röhre, die später dazu kam, gibt es immer wieder Stau. Benedikt Schäper über 50 Jahre Elbtunnel.
Interessiert blickt Jens-Olaf Nuckel auf den brausenden Verkehr vor dem Elbtunnel. Bis heute erinnert sich der Architekt an den Bau der Flussunterquerung. Anfang der 70er Jahre arbeitet er als Betonbaulehrling an den Tunnel-Trennwänden.
Natürlich hat es uns unheimlich viel Spaß gemacht, weil das Ziel war, dass wir durch den Elbtunnel fahren konnten und damit die Elbbrücken vermeiden konnten. Die Elbbrücken waren immer ein Problem für Hamburg. Wenn wir aus dem Süden kamen und aus dem Urlaub kamen, weil wir in den Elbbrücken immer gestrandet sind.
6 Jahre Bauzeit, eine Qual für viele Anwohner. Manche müssen für die insgesamt 3.300 Meter lange Elbunterquerung ihre Häuser verlassen, klagt damals eine Frau vor einem Fernsehteam.
Über 2 Jahre ertragen wir jetzt diese Lärmbelästigung und wir haben geduldig ausgehalten, weil wir dachten, gut, es ist für einen Tunnelbau, für eine Straße der Bundesrepublik. Aber nun erfahren wir plötzlich durch die Zeitung, dass wir innerhalb von 6 Wochen räumen müssen.
Zur Eröffnung mit Bundeskanzler Schmidt im Januar 75 kommen mehr als 500.000 Menschen. Ein Volksfest für das Jahrhundertbauwerk. Gedacht als Entlastung der Hansestadt sowie der Elbbrücken, bilden sich allerdings bald schon Staus vor dem Nadelöhr des Nordens. Und das bis heute, trotz späterer Erweiterung um eine 4. Röhre. Verkehrsforscher wie Knut Hase von der Universität Hamburg sehen Verbesserungsmöglichkeiten.
Es gibt mehrere Ursachen für die Stauentwicklung, unter anderem gehören da auch Auffahrten zu. Und da wäre eine Überlegung, die Auffahrten teilweise zeitlich zu sperren. Ein weiterer Aspekt ist die Geschwindigkeit. Eine optimale Geschwindigkeit sollte zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde sein, um eine vernünftige Kapazitätsnutzung zu gewährleisten. Hier gilt der Grundsatz, langsamer ist schneller.
In der Leitzentrale sausen die Autos auf vielen kleinen Bildschirmen durch den Tunnel. Rund um die Uhr überwachen Mitarbeiter so den Verkehr des Elbtunnels, entscheiden über das Öffnen oder Schließen von Spuren und können in Gefahrensituationen eingreifen, erklärt André Poggendorf, Abteilungsleiter des Tunnelbetriebs der Autobahn GmbH.
So ein Tunnel funktioniert autark, aber es bedarf also praktisch immer einer überwachenden und steuernden und regelnden Tätigkeit für diese Tunnelanlagen. Es sind halbautomatische Systeme. Also es bedarf immer, den Denkprozess eines Menschen einzusetzen.
Täglich durchqueren 120.000 Fahrzeuge die 4 Röhren. Auch Jens-Olaf Nuckel nutzt immer noch regelmäßig den Elbtunnel, den er vor 50 Jahren mitgebaut hat. Der Höhepunkt für den damals 18-Jährigen, der Durchbruch unter der Elbe.
Da gab es eine riesen Bretterwand und dann wurde geklopft und dann wurde gesägt und auf einmal sind da 3 Leute aufgetaucht. Das war für uns schon ein spannender Moment. Das war der Durchstich, quasi das Richtfest damals. Das haben wir mitbekommen und da waren wir schon ein wenig stolz drauf, dass wir daran mitbeteiligt waren.